Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe des Episodencafés. Diese Ausgabe steht ganz im Zeichen der Jubiläen, denn das Episodencafé ist mit dieser Ausgabe ein Jahr alt geworden, ein Anlass, den wir würdigen wollen. Und deshalb geht es heute um die Voyager Jubiläumsepisode, nämlich die 100. Timeless bzw. temporale Paradoxie. Durch die Sendung begleiten Sie Malte Kirchner,
Jan-Patrick Schlame,
Thorsten Krope
und aus gegebenem Anlass ein ganz spezieller Gast, nämlich Raphael Scholl, Webmaster der Website SFTV.ch. Herzlich willkommen, Raphael.
Danke, Malte. Ich muss an dieser Stelle anmerken, dass wie einige, hoffentlich viele, bemerkt haben, die SFTV seit Monaten brach liegt. Das ist alleine mein Fehler. Die Einschaltquoten zum Beispiel von Martin Seebacher wurden laufend erneuert. Die Seite ist jedoch noch nicht tot. So viel will ich an dieser Stelle versprechen. Und ein Text zur Episode Timeless, die wir ja gleich besprechen werden, ist dort auch bereits zu finden.
Kommen wir jetzt aber erstmal zur Inhaltsangabe.
Der Slipstream-Antrieb aus In Furcht und Hoffnung ist nun endlich nutzbar und man tritt die beschleunigte Heimreise an. Doch der Flug geht schief und die Voyager stürzt auf einen Eisplaneten. Fortan macht sich Harry Kim Vorwürfe, da er den Absturz durch sein Versagen auslöste und will die Vergangenheit ändern. Erst geht dieses schief, später hat er jedoch Erfolg und kann die Zeitlinie erfolgreich ändern, allerdings nimmt er dafür in Kauf, dass er damit die Schicksale des gesamten Universums gleichzeitig verändert. Die Bedeutung des Zusammenhalts auf der Voyager, das ist wohl eine der Hauptaussagen dieser Episode. Sowohl Chakotay als auch Harry nehmen es in Kauf, wieder im Delta-Quadranten verloren zu sein, damit ihre Freunde wieder zum Leben erwachen. Während Harry in seiner Besessenheit keinerlei Probleme damit hat, hat Chakotay jedoch Bedenken, da er inzwischen mit seiner Freundin ein neues Leben begonnen hat, das dann unweigerlich enden würde. Weit bedeutender ist jedoch die Frage nach dem Erfolg. Entsprechende Kausalität kann die Folge nicht die Ursache verhindern. Neuesten Theorien zufolge würde bei der Änderung der Ursache die Folge nicht wirklich ausbleiben, sondern lediglich ein neues Paralleluniversum entstehen. Somit könnte die gezeigte Zukunft durchaus noch bestehen, verhängnisvoll für die drei, die sich aufgeopfert haben. Das Thema ist tatsächlich sehr komplex, eben temporale Paradoxien. Alles im Allen ist diese Episode jedoch als sehr gut zu bewerten. Handlungsseitig kommt der gewachsene Zusammenhalt in der Voyager-Besatzung zum Ausdruck, ein klares Zeichen für die Serie. Ein großer Spannungsbogen begleitet den Zuschauer bis zum Schluss der Episode. Die Special Effects, insbesondere der Absturz der Voyager, sind professionell ein mögliches Ende der Reise, das auch den Zuschauer mitreißt.
Malte bemerkt ganz richtig, dass diese Folge vor allem von den Figuren getragen und getrieben wird. Ich denke, das gilt für alle guten Geschichten. Bemerkenswert ist in diesem Fall, dass alle Figuren bis zu einem gewissen Grad fragwürdige Motive haben. Janeway erlaubt ein waghalsiges Experiment, weil sie der Ansicht ist, die Besatzung habe nun lange genug auf die Heimkehr gewartet. Chakotay und Kim umgehen das Gesetz, vielleicht auch die Moral, um ihre Crew zu retten. Und weshalb? Aus Schuldgefühlen. Die Loyalität der Figuren zueinander wiegt schwerer als die trockene Analyse. Das macht die Geschichte sehr menschlich. Timeless erzeugt eine dichte, tragische Stimmung. Die Episode erreicht dies durch eine ganze Reihe gewohnter erzählerischer Mittel, etwa die Übergänge von der Vergangenheit in die Gegenwart, die uns immer daran erinnern, dass all der Enthusiasmus, die Hoffnung und der Optimismus bereits zum Untergang verdammt sind. Einen tragischen Anstrich hat sicher auch die Tatsache, dass die Figuren eigentlich immer nur zwischen zwei schlechten Varianten wählen können. Einen wirklich korrekten Weg gibt es nicht. Harry und Chakotay können entweder mit ihren Schuldgefühlen leben lernen, oder sie müssen das Gesetz brechen, um vielleicht die Geschichte zu verändern, was in sich schon suspekt ist. Dies erzeugt eben Stimmung und es lässt mich mitfiebern. Wenn man zudem die eindrücklichen Bilder der Folge zählt und die clevere, verschachtelte Erzählweise, die eine absolut ungezwungene Exposition einer doch sehr komplizierten Geschichte zulässt, dann kann ich nur fragen, was kann man eigentlich von einem Jubiläum mehr erwarten? Timeless erzeugt Stimmung, Tempo und unvergessliche Bilder und wie ich schon in meiner Textbesprechung schrieb, so mögen wir Voyager und so feiern wir Voyager.
Richtig, da gebe ich Raphael recht. Hier handelt es sich um eine grandiose Voyager-Folge. Malte hatte schon den Tiefgang und den Hintergrund von temporaler Paradoxie erläutert. Es ist mehr als eine typische Zeitreise-Episode aus dem Star Trek-Universum. Wie schon von Raphael dargestellt, gefällt dem Zuschauer die Dichte der Handlung und das Zusammenspiel der teilweise doch sehr abgedrifteten Charaktere. Im Mittelpunkt steht diesmal Harry Kim, der sich mit seinem zukünftigen Alter Ego sogar später auseinandersetzt. Kim ist ein Beispiel dafür, dass die Crew menschlich agiert, wie Raphael es nennt. Dass persönliche Loyalität wichtiger ist als Loyalität gegenüber den Sternflottenbefehlen, ist hier nachvollziehbar und trägt zum Erfolg der Folge bei. Schön finde ich ferner den Szenenwechsel zwischen Vergangenheit und Zukunft, während die Voyager den Slipstream-Antrieb benutzt. Dies steigert die Spannung ungemein. Man sieht die Voyager in Untergang oder Rettung fliegen. Des Weiteren wird die Folge auch durch viele private Momente gelockert. Man denke nur an das Abendessen zwischen Janeway und Chakotay. Oder die Szene, in der sich der zukünftige Chakotay in seinen tiefgefrorenen Stuhl auf der Brücke setzt. Zwei Kleinigkeiten stören mich aber dann doch in der ansonsten sehr guten Episode. Zum einen erscheint es unglaubwürdig, dass Harry Kim über 10 Jahre an 9 Phasenkorrekturen herumrechnet und sich diese dann als falsch erweisen, er es aber in 3 Minuten schafft, neue zu entwickeln. Zum anderen stören mich Geordis Augenimplantate, die doch während Star Trek Der Aufstand entfernt wurden, aber vielleicht liegt letzteres auch daran, dass Star Trek 9 später produziert wurde.
Diesen Meinungen habe ich nur noch wenig hinzuzufügen. Auch ich sehe die 100. Voyager-Episode als ein Highlight der 5. Staffel an. Was mir besonders gefallen hat, waren die geschickten Sprünge zwischen Gegenwart und Zukunft, wo sich die Situationen gleichzeitig in eine ähnlich kritische Richtung bewegen und zwischen denen doch 15 Jahre liegen. Geschickt ist ebenfalls der Vorgriff des vorläufigen Ergebnisses. Da man als erstes die Voyager am Eis begraben sieht, fragt man sich unweigerlich, wie es dazu gekommen sein mag. Die Antwort wird nicht sofort gegeben, sondern sie entwickelt sich im Lauf der Episode. Und zugleich entdeckt man auch, welche Schuldgefühle Harry deswegen hat. Obgleich sein Charakter durch den fanatischen Versuch, das Geschehene rückgängig zu machen, ein wenig einseitig wirkt, ist es doch schon interessant zu beobachten, wie sich Harry in seine Aufgabe hereinsteigert und darüber vollkommen den Bezug zur Gegenwart verliert. Entsprechend schön ist das Ende der Episode, als der Harry in der Gegenwart erfährt, dass sein zukünftiges Ich für die Rettung der Voyager verantwortlich ist, womit der Kreis geschlossen wird und Harry vielleicht auch mehr über sich selbst lernt.
Kommen wir nun zum Frage- und Antwort-Teil der Sendung. Thorsten, lass uns doch kurz über die Phasenkorrekturen fachsimpeln und das dann ein wenig ausdehnen. So wie ich es verstanden habe, hat Harry nicht eine korrigierte Berechnung angestellt in diesen letzten paar Sekunden, die er zur Verfügung hatte, ganz am Ende der Folge, sondern er hat einfach mit einer bestimmten Einstellung dafür gesorgt, dass der Slipstream zusammenbrach, ohne dass das Schiff dabei Schaden nahm. Ursprünglich wollte er die Voyager bis nach Hause zurückkehren lassen. Das klingt nun wie das Gerede der versessensten Fans, aber ich denke, diese Wendung ist elegant und für die Geschichte wichtig. Sie ist elegant, weil Harry hier aus den alten Gedankenbahnen ausbrechen muss, in denen er nach Lösungen suchte. Der Doktor hilft ihm dabei in einer sehr schönen Szene. Es ist fast so, als würde Harry langsam aus seiner blinden Besessenheit herausfinden, während er den neuen Denkansatz sucht.
Natürlich ist Harry richtig besessen von einem funktionierenden Slipstream. Dafür gibt es 2 Gründe. Einmal hat Harry wahrscheinlich durch harte Arbeit seinerseits am Bau und an der Entwicklung des Slipstreams mitgewirkt. Zum anderen ist er seit 5 Jahren immer noch fähnrich, was daran liegt, dass er wenig herausragende Taten vollbracht hat. Daher motiviert ein funktionierender Slipstream, der die Voyager zurück zur Erde bringt, ungemein. Du hast richtig bemerkt, Raphael, dass die 9 Phasenkorrekturen den Slipstream zerstören, aber es bleibt immer noch die Frage, warum Harry nun die komplizierten Berechnungen zum Kollabieren des Slipstreams in 3 Minuten finden konnte. Ein begnadeter Mathematiker oder Subprop-Physiker ist er nicht. Eine mögliche Antwort ist, dass Harry die Korrekturen zum Kollabieren schon kannte, er sie aber nicht einsetzte. Das wäre aber wirklich ein starkes Stück, denn somit tötet Harry seine Freunde auf der Voyager wissentlich. Dies scheint zu fanatisch zu sein, aber andererseits erklärt das Harrys Schuldgefühle in der Zukunft. Was meinst du dazu, Jan? Ist es möglich, dass die Figur Harry Kim so besessen sein kann? Man denke nur an seine oft zu sehende Initiativlosigkeit.
Ich traue Harry diese Besessenheit durchaus zu. Was wir auf der Voyager von ihm sehen, ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus seinem Leben. Wenn man, wie Thorsten schon sagt, 5 Jahre lang fähnrich bleibt, dann motiviert das nicht gerade. Ich denke, mit der Konstruktion des Slipstream-Antriebs wollte Harry aus dieser Perspektivlosigkeit ausbrechen. Er hat sich so sehr darauf konzentriert, dass der Slipstream ins Zentrum seines Interesses gerückt ist. Als es dann fehlschlägt und die Voyager auf den Planeten stürzt, sieht Harry die ganze Schuld bei sich. Aus einem Extrem entwickelt sich ein anderes. Zunächst will er die Zukunft beeinflussen, später die Vergangenheit ändern. Es scheint fast, dass er dabei aber den Bezug zur Gegenwart verliert. Doch kann man ihm das verübeln? Er hat all seine Freunde getötet, aber es gibt noch eine Chance, sie zurückzuholen. Wer würde nicht mit aller Macht daran arbeiten, diese Chance zu ergreifen? Ich kann mir gut vorstellen, dass der schüchterne Harry unter diesen Bedingungen eine solche Besessenheit an den Tag legt. Aber lösen wir uns einmal von Harry Kim. Kommen wir zurück zur Technik. Mit Hilfe von Borg-Technik will Harry Seven in der Vergangenheit kontaktieren. Findest du das nicht etwas sehr weit hergeholt, Malte, dass man so relativ einfach ein Signal durch die Zeit schicken kann?
Einfach ist hier wohl relativ. Es wundert mich vielmehr, dass es so schwer war. Captain Kirk nutzte noch einen maroden Bird of Prey, um in die Vergangenheit zu reisen. In den anderen Serien sahen wir auch einfache Möglichkeiten. Das Stehlen der Borg-Technologie, die komplizierten Messungen für den richtigen Zeitpunkt und die Komplexität, das Signal abzuschicken, ist dagegen ein Riesenaufwand. Überhaupt finde ich die gezeigte technische Lösung weitaus eleganter als alle bisher gezeigten Lösungen, um durch die Zeit zu reisen. Dass die Borg über Technologien verfügen, die multidimensional arbeiten, ist plausibel. Ebenso, dass mit Seven als ehemalige Borg auch ein entsprechender Empfänger vorhanden ist. Ein Stolperstein dieser Lösung ist allerdings, dass man sich fragt, warum sie nicht schon bei den erfolglosen Angriffen der Borg auf die Erde eingesetzt wurde, um die Schwächen des Gegners von vornherein zu wissen und umgehen zu können. Die Borg nutzten in First Contact eine Zeitreise, um die Erde zu assimilieren. Gleichzeitig verzichten sie aber auf diese Signalisierungstechnologie, um sich zu einem früheren Zeitpunkt gegebenenfalls vorzuwarnen. Da durch die Zeitreise selber die Vergangenheit bereits geändert wird, erscheint es fraglich, dass man auf einen Einsatz nur deshalb verzichtet, weil es sich auf die eigene Entwicklung auswirken könnte. Das ist bereits durch die Zeitreise selber gegeben. Aber zu guter Letzt noch meine Frage an Raphael. Denkst du, dass Timeless einen Wendepunkt in Voyager darstellt oder zumindest etwas Ähnliches? Es gibt Stimmen, die meinen, dass erst mit der 5. Staffel Voyager qualitativ richtig gut wurde, was nicht bedeutet, dass das davor schlecht war, aber zumindest nach Ansicht vieler nicht sehr gut. Teilst du diese Auffassung oder ist das in deinen Augen nur Schönrederei, weil man längst erkennen musste, dass Voyager stetig besser wird, oder ist das eine ganz und gar abwegige Theorie und es hat sich gar nichts geändert?
Nein, das sehe ich gar nicht so. Ich denke vielmehr, wie ich es ja im Verlauf der Sendung auch schon gesagt habe, dass Timeless die guten Eigenschaften von Voyager in sich vereint. Dies sind jedoch keine neuen Qualitäten, sondern sie waren bereits in der ersten Season zu finden. Zum Beispiel im Pilotfilm oder in einer frühen Folge der Autoren Braga und Menosky, die ja gemeinsam auch Timeless geschrieben haben. Diese frühe Folge war Cathixis, eine Art stimmungsvolle Geistergeschichte. Ich erkenne darin nachträglich viel dessen, was Voyager heute für mich ausmacht. Korrekt ist jedoch zu sagen, dass Bragas Stil seit dem Beginn der 5. Season durchschlägt, da er zu dem Zeitpunkt bekanntlich die Leitung übernahm. Da vieles, was die meisten Zuschauer an Voyager mögen, sehr wahrscheinlich von Braga erdacht oder gefördert wurde, überrascht es mich natürlich nicht im geringsten, dass die Sendung nun besser ankommt. Es erscheint mir aber reichlich künstlich, Timeless zum Wendepunkt erklären zu wollen.
Und damit wären wir am Ende. Am Ende von einem Jahr Episodencafé, am Ende von 12 erfolgreichen Ausgaben der Sendung und am Ende der ersten Staffel. Doch keine Angst, bereits nächsten Monat geht es weiter mit der zweiten Staffel des Episodencafés. In der nächsten Ausgabe des Episodencafés geht es um die TNG-Folge Birthright. Für heute danken wir Ihnen erst einmal fürs Zuhören, danken auch unserem Gast im Studio, Raphael Scholl, und hoffen, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Mails wie immer bitte an appcafé@startrek-index.de. Auf Wiederhören!
Eine Produktion des deutschen Star Trek Index DSI unter www.startrek-index.de.